ARD. Exquisit. Ein Podcast von MDR Sachsen.
Diesen Podcast bekommen Sie jede Woche neu in der App der ARD Audiothek. Und damit herzlich willkommen zu unserem Exquisit-Podcast. Heute mit Plastikgeschirr und Aluminiumbesteck. Wir erinnern uns noch einmal an die Schulspeisung in der DDR. Zugegeben, da hört man Unterschiedliches. Oft eher Dinge, die noch viel Luft nach oben lassen, jedoch auch amüsierte Kommentare und ganz oft auch zufriedene Rückmeldungen. Wir gehen dem allen heute auf den Grund und verkosten noch einmal Tote Oma und Co. Fisch mit Dillsoße oder Schmorgurke mit Speck. Sie kriegen heute noch einmal das Schulessen von einst auf den Teller. Mal lecker, mal gar nicht lecker, erinnern wir uns. Marken vorzeigen und dann Essen fassen in der großen Hofpause. Doch wer kochte das Essen für die Schulkinder in der DDR und wie wurde es gekocht? Das erfahren wir von Carola Arnold aus Kuhnewalde. Die jüngste Küchenchefin Dresdens zu DDR-Zeiten hat viele, viele Schulessen gekocht und erzählt davon. Auch wie zeitig so ein Tag in der Küche losging.
6.30 Uhr. Und da musste man noch eine halbe Stunde Straßenbahn vorher fahren. Wir hatten 900 Kinder, die im Haus durchgeschleust wurden und 900 Kinder, die in den sogenannten Thermokübeln, solche runden, grünen Teile, die da in der Mitte ein Thermo hatten, sehr schwer schon leer waren und 900 Essen wurden in diese Thermokübel abgefüllt. So gegen 10, halb 11 wurden die abgeholt, wurden die in umliegende Schulen verteilt und danach wurde nochmal nachgekocht und dann musste bis um 11 das Essen für die Schüler fertig sein.
Die Lieferanten waren dabei ähnlich wie heute auch, nur mit der Bestellung lief das damals ein bisschen anders.
Die Zutaten, das war eigentlich nicht viel anders wie heute. Es gab einen Großlieferanten, wir haben regelmäßig in der Woche Ware bekommen, eben einen Gemüselieferanten, einer für Nährmittel und einer vom Fleisch, vom Schlachthof. Unser Küchenchef, der saß in seinem kleinen Kabuff, haben wir es immer genannt. Und dort hat er diese ganzen Bestellungen für das ganze Haus, inklusive dieser 1800 Schulspeisungskinder, hat er mit einem Hefter, mit einem großen A4-Buch, wo Bestellungen eingeschrieben wurden, mit Telefon, Fax gab es ja nicht. Und es wurde alles per Telefon oder per Post verschickt.
Wir schauen heute noch einmal in die Töpfe der Schulspeisung früher und gucken, was da alles so auf den Plasteteller kam. Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, schreiben Sie uns gern eine Mail an exquisit@mdr.de. Ich bin Imme Tröger und jetzt freue ich mich auf die große Essenpause mit Ihnen. Erinnern Sie sich noch an Milchreis, Wurstgulasch, gebratene Leber, Puddingsuppe und Co.? Wir schauen noch einmal dem Schulessen in der DDR in die Kochtöpfe. Zweite große Hofpause und dann anstehen vor dem Speisesaal. Essenmarke vorzeigen und dann ab an den Schalter. Mit Plastikgeschirr und großem Hunger. Anstellen in einer Reihe und nicht drängeln. Von Bratwurst mit Sauerkraut bis Hefekloß und Milchreis. Die Schulspeisung in der DDR ist heute unser Thema. Für die einen lecker, für die anderen eher nee. Doch wie war sie denn nun, die Schulspeisung? Mein Kollege Dirk Henze fasst zusammen.
Über das Preis-Leistungs-Verhältnis in der DDR-Schulspeisung müssen wir nicht reden. Nicht, dass ich je eine Essensmarke selber bezahlt hätte, aber von meinen Eltern weiß ich, das Mittag war gefühlt eine Schenkung. Entsprechend gab es keine Rinderrouladen, Süßkartoffelpommes oder Trüffelpanade. So ein bisschen betriebswirtschaftlich musste schließlich auch die sozialistische Großküche denken. Zumindest die polytechnische Schulspeisung an meiner Schule hatte deshalb einen klaren Takt. Montag, der Suppenkasper kommt. Kein Festtag für den Löffel. Graupensuppe. Oh nee. Grüne Bohnensuppe. Bah. Erbsensuppe. Juhu. Bockwurst. Dienstag, Grüße an die Süße. Milchreis und Grießbrei arbeiteten hier im Schichtwechsel, unterstützt von Zucker und Zimt. Hin und wieder war auch Kaltschale am Start, von der ich als Kind übrigens nie begriff, warum sie warm serviert wurde. Und im Teller. Aber egal. Hauptsache es gab welche. Mittwoch, Spirelli gegen Macaroni. Klingt nach einem spannenden Rennen und war auch eins. In dieser großen Hofpause war kaum einer auf dem Hof, dafür alle im Speiseraum. Je eher, umso besser. Spirelli mit Tomatensauce, Nudeln mit Gulasch oder Jägerschnitzel. Und ich meine bestimmt nicht das mit Pilzen. Das war die gefühlte Wiedergutmachung für jeden Montag und auch der einzige Tag, an dem es keinen Nachschlag gab. Höchstens, wenn noch Graupensuppe da war. Donnerstag und Freitag gehörten der Kartoffel, als Brei oder geschälte Knolle. Wen hatte sie dabei? Ihre Lieblinge vom Bauernhof. Hühnerfrikassee, Senfeier, gekaperte Klöpse aus Königsberg und tote Oma alias Grützwurst. Wenn sich dieser kulinarische Trauerfall ankündigte, hatte ich immer ein Pausenbrot mehr dabei. Allein schon, um Oma zu schützen.
Wir klappern noch einmal mit dem Aluminiumbesteck mit Ihnen heute und erinnern uns an das Schulessen in der DDR. Erinnern Sie sich noch, wenn Mutti Sie zur Schule verabschiedet hat oder an den Zettel auf dem Tisch frühmorgens? Essenmarke nicht vergessen? 55 Pfennig kam so eine Essenmarke. Und dann in der zweiten großen Hofpause hieß es Anstehen am Essensaal. Zwischen Mathe und Bio in den Speisesaal und Mittagessen. So sah das früher in den DDR-Schulen aus. Vom leckeren Hühnereintopf bis Pellkartoffeln und Quark. Eine warme Mahlzeit steht dem Kind zu am Tag. Das ist schon gesetzlich verankert. 1945 schon wurde das in der sowjetischen Besatzungszone so beschlossen. Ab 1950 gab es in der DDR dann festgelegte Mengenangaben für die Ernährung von Schulkindern. Unter anderem, ganz am Anfang, 50 Gramm Roggenmehl, 10 Gramm Fleisch und 10 Gramm Zucker. Wie das dann im Kochtopf aussah und ob sich eine ausgewogene Ernährung umsetzen ließ, das erfahren wir von Carola Arnold, der damals jüngsten Küchenchefin Dresdens. Herzlich willkommen im Exquisit-Podcast, Frau Arnold.
Ja, vielen Dank. Ich danke für die Einladung. Das ist mein erstes Radio.
Oh!
Ja, Fernsehen hatte ich schon 7-mal, aber Radio ist 9.
Ja, dann wird das jetzt umso schöner. Jüngste Küchenchefin der DDR. Vielleicht können Sie ja kurz erzählen, welche Ausbildung Sie gemacht haben, wo Sie zunächst dann auch die leckeren Sachen gekocht haben.
Also ich glaube, das muss ich ein kleines bisschen revidieren. Ich war zu meiner Zeit, also 1985, die jüngste Küchenchefin einer Großgaststätte in der HO Dresden. Also DDR, wir wollen es mal nicht übertreiben. Ja, aber da war ich tatsächlich die jüngste Küchenchefin und die jüngste Küchenmeisterin, die so etwas übernommen hat mit 23 Jahren. Und meine erste Gaststätte, wo ich selbst als Küchenchefin verantwortlich war, das war das legendäre Parkhotel Weiße Hirsch in Dresden.
Wie sah denn früher so eine Lehre aus in der DDR? Was macht man denn alles? Welches Wissen wird denn vermittelt?
Also die Kochlehre in der DDR war, darf ich wirklich sagen, die war sensationell, die war gut, die war extrem bodenständig und die war sehr eigentlich an dem Kochwissen, was, also die war richtig toll. Und zwar auf den Grundlagen der französischen Küche, die schon seit dem 18., 19. Jahrhundert gelehrt wird, haben wir unsere Kochlehre gehabt. Wir waren eine Woche in der Schule. Wir waren eine Woche in der Küche. Wir hatten in unserer Küche, wo wir ausgebildet worden sind, wir alleine, ich war in der Wohngebietsgaststätte Dresden in Leuben. Wir waren 7 Lehrlinge in unserer Gruppe und wir hatten auch in unserer Küche einen Lehrfacharbeiter und dann gab es noch einen Lehrmeister für die 2 Gruppen. Also das muss man sich mal vorstellen, wir waren 2 Blöcke, in einer Woche gearbeitet, in einer Woche Schule, also 14 Köchinnen, die in Ausbildung waren. Und dafür war eine Lehrmeisterin vor Ort, die mit uns praktisch gearbeitet hat, jede Woche noch einmal. Und dann hatten wir noch Lehrfacharbeiter, die uns auch für uns gekümmert haben. Und die Ausbildung in der DDR als Köchin oder als Koch, die war unheimlich richtig gründlich am Natürlichen dran. Du hast wirklich alles gelernt, von Gemüseputzen am Anfang, wochenlang, stundenlang Zwiebeln schälen und schneiden, bis dann eben zum Fleischer in die Küche gehen, dann in die Patisserie gehen, in die kalte Küche, in die warme Küche. Also unsere Kochausbildung war wirklich hervorragend, das muss ich so sagen. Das ist keine Nostalgie, das ist einfach der Vergleich zu damals, zu heute, wo ich sage, da waren wir echt toll. Wir hatten viel Mangel an Lebensmitteln, was wir eben nicht verarbeiten konnten. Wir kannten viele Dinge nicht, aber die Grundlagen, warum ich jetzt so gut dastehe, wie ich dastehe, die wurden in der Lehre in der DDR gelegt.
Sie haben ja dann, weil wir heute übers Schulessen reden, nicht in einer Schule gekocht für die Schulkinder, sondern in einer Großgaststätte, von der haben wir schon gehört, in einem Wohngebiet, genau, wo auch Schulspeisung war. Wie können wir uns denn so einen Kochtag in der Schulspeisung vorstellen?
Ja, da tue ich vielleicht ein kleines bisschen ausholen, weil es ja allgemein um die Schulspeisung geht. Also viele Küchen, viele Schulen hatten ihre eigene kleine Küche. Genau wie die Kindergärten, wie die Kinderkrippen hatten die ihre eigene Küche. Dann gab es, wie zum Beispiel bei uns im Dorf, eine Küche, die 3 Schulen beliefert hat. Das gab es auch. Und wo ich dann in die Lehre bin, nach Dresden, da wurde 1978 die Wohngebietsgaststätte Dresden-Leuben eröffnet. Und dort hatten wir ein ganz normales Restaurant, richtige Veranstaltungsräume, ein Bierkeller mit 120 Plätzen. Wir hatten die Kegelbahn. Wir haben die sogenannte Stadtküche, das waren früher kalte Plattenauslieferungen, ohne Ende gehabt. Und wir hatten noch einen Saal. Und dieser Saal fasste 180 Kinder. Und in diesem Saal, der ehrlich gesagt ziemlich schlicht war und ein bisschen spröde, dort wurden jeden Tag von 11 bis 13.30 Uhr im Durchschnitt 900 Kinder durchgeschleust und wurden von der Küche aus, wo wir alle zusammen gekocht haben, über die Essenausgabe bedient oder eben wurde das Essen ausgegeben. Und dieses Essen wurde genau in der gleichen Küche gekocht, wo auch das Veranstaltungsessen, wo das Restaurantessen hergestellt wurde. Das heißt, es gab bei uns in meiner Wohngebietsgaststätte keine Trennung zwischen Gastronomie und Schulspeisung, sondern wir haben das in einer Küche gemacht, nur eben da links war eben der Posten für die Gastro und rechts war der große Bereich für die Schulspeisung. Das heißt, ich habe als Lehrling alles mitgenommen. Und wir wurden als Lehrlinge, jeden Tag hattest du eine Einteilung, wohin du gehen musstest, ob in die kalte Küche, ob du in die Schulspeisung, schwarzer Abwasch natürlich auch und alle solche Sachen. Und die Schulspeisung habe ich in meinen 2 Lehrjahren und hinterher bin ich noch 6 Jahre dort geblieben, habe ich die Schulspeisung sehr live miterlebt und habe auch sehr, sehr viele Tage mit in der Schulspeisung gekocht.
Wann fängt man da an zu kochen?
Ja, das habe ich halt auch im Vorfeld, habe ich mir tatsächlich Gedanken gemacht und versucht, das ist ja noch viele, viele Jahre her, die Zeit war von 1978 bis 84 und habe so geguckt, was da noch in meiner Festplatte, sage ich mal, nach vorne kommt. Und da habe ich an die schrecklich frühen Anfangszeiten gedacht, 6.30 Uhr. Das war für mich das Unchristlichste, was man machen konnte. Früh 6.30 Uhr in der Küche stehen und da musste man noch eine halbe Stunde Straßenbahn vorher fahren. Ja, 6.30 Uhr ging es los. Die Schulspeisung, wie gesagt, wir hatten 900 Kinder, die im Haus durchgeschleust wurden und 900 Kinder, die in den sogenannten Thermokübeln, solche runden, grünen Teile, die da in der Mitte ein Thermo hatten, sehr schwer schon leer waren und 900 Essen wurden in diese Thermokübel abgefüllt. Ich habe auch überlegt, das war glaube ich so gegen 10, halb 11 wurden die abgeholt, wurden die in umliegende Schulen verteilt und danach wurde nochmal nachgekocht und dann musste bis um 11 das Essen für die Schüler fertig sein. Gemacht wurde das von 2 Frauen. Wenn ich heute drüber nachdenke, kriege ich pure Bewunderung. Meine Hilde und die Galinde, das waren 2 Frauen, die das Zepter in der Schulspeisung fest in der Hand hatten, vor allen Dingen die Hilde. Und die haben alles geschleppt, die Kartoffeln angesetzt, die Kübel gesäubert, das Ausspülen, das Füllen. Und ihnen zur Seite wurden immer so viele Lehrlinge beigestellt, die sie brauchten. Und in der Regel ein Koch, also ein richtig ausgebildeter Koch, der hat dann sozusagen die Arbeiten gemacht, die die Hilfskräfte nicht machen konnten. Und dann war das fertig und dann haben wir die erste Runde abgefüllt. Und ja, und sobald das raus war und auf der sogenannten Rampe stand, das Essen ging es los. Und Sie können sich vorstellen, wenn 900 Kinder zum Beispiel Plinsen bekommen, in 4 Kippbratpfannen zu braten, da sind Arme und Beine in ständiger Bewegung.
Ich kenne das von meiner Oma, wenn die Familie mit Kartoffelplinsen versorgt hat, die war ja auch nur am Rotieren. Da weiß ich auch nicht, wie die das heute geschafft hat, wenn da 15 Mann saßen im Wohnzimmer und wollten das haben. Da ist man ja auch allein auf weiter Flur. Das habe ich auch als Kind immer bewundert, wie die das machen konnte. Wo kamen denn eigentlich die Zutaten her?
Ja, die Zutaten, das war eigentlich nicht viel anders wie heute. Es gab Großlieferanten, wir haben regelmäßig in der Woche Ware bekommen, eben einen Gemüselieferanten, einer für Nährmittel und einer vom Fleisch, vom Schlachthof. Das wurde eigentlich wie heute auch noch organisiert. Unser Küchenchef, der Bernd Balzerek, bei dem ich wirklich alles gelernt habe und ein toller Mensch, der leider nicht mehr da ist, war Bernd Balzerek, der saß in seinem kleinen, es war kein Büro, es war ein sogenanntes Kabuff, haben wir es immer genannt. Und dort hat er diese ganzen Bestellungen für das ganze Haus, inklusive dieser 1800 Schulspeisungskinder, hat er mit einem Hefter, mit einem großen A4-Buch, das sehe ich vor mir, wo Bestellungen eingeschrieben wurden, mit Telefon, Fax gab es ja nicht. Und es wurde alles per Telefon oder per Post verschickt. Aber eigentlich haben wir fast alle Bestellungen per Telefon gemacht. Und dann wurde das dann organisiert, die Ware. Also wie gesagt, Fleischer, Bäcker, der Gemüselieferant, der Schlachthof, die haben das dann alle zugesandt. Und die Besorgung und die Beschaffung, das war natürlich das, was viele DDR-Bürger erzählen, das war schon ein spannendes Unternehmen, da wirklich die Zutaten in ausreichenden Mengen und in halbwegs vernünftiger Qualität zu bekommen. Das war wirklich eine große Aufgabe und das hat unser Bernd Balzerek hervorragend hingekriegt. Also wir haben da wenig gespürt von dem Mangel, weil auch damals war es schon so, du brauchtest ein gutes Netzwerk.
Die Zutaten, wie waren die denn qualitativ? Also wenn die vom Dorffleischer kommen, da erwarte ich schon oder denke ich mir, dass es nette Qualität ist. Ja. In anderen Schulen, wo jetzt in der Schule selber gekocht wird, allgemein die Lebensmittel für die Schulspeisung, wie würden Sie denn die von der Qualität her einschätzen?
Da muss man, glaube ich, auch ein bisschen differenziert nachdenken drüber. Also Nummer eins, bleiben wir mal beim Schlachten, bei allem, was Fleisch und Wurst kam. So eine Stadt wie Dresden, die damals ja schon 450.000 Einwohner hatte, hatte einen riesengroßen Schlachthof. Der war übrigens 1920 der modernste auf der ganzen Welt, aber 1980 eben nicht mehr. Und dieser Schlachthof, der hat ganz Dresden mit Fleisch versorgt. Vom kleinen Fleischer haben die kleinen Gaststätten Ware bezogen, aber wir in diesen Größenordnungen vom Schlachthof in Dresden. Und das war schon eine richtige Industrie. Die Ware, die die verarbeitet haben, war von LPGs, von der Landwirtschaft, in der Regel aus der Region. Also da wurde nichts von Potsdam oder von der Ostsee geholt. Das wurde alles verarbeitet, vorwiegend auch von Landwirten, die in der Region gewirtschaftet haben. Also der regionale und nachhaltige Gedanke in der Richtung war schon mal da. Die LPGs zu DDR-Zeiten haben mit ihren Möglichkeiten gearbeitet. Ich bin selber Bauernkind und habe da ein bisschen reingerochen. So eine LPG-Tierzucht, wie das damals hieß, Kraftfutter und alles, das war sehr teuer. Das hat man kaum bekommen, sodass die Tiere in der DDR vorwiegend wirklich natürlich aufgewachsen sind und auch natürlich gewachsen sind, sodass ich einschätzen würde, dass die Qualität unseres Fleisches gut war. Sie war nicht überbordend, aber sie war gut und beständig. Die Verarbeitung der Fleischware ist wieder was anderes, was wie die Wurst draus zu machen. Aber auch da war ein solides Handwerk und die Fleischermeister haben genau wie wir Köche mit dem Mangel das Beste daraus gemacht. Und heute muss ich sagen, es war ein bisschen sogar gut, weil diese ganze Chemie, die heute genommen wird für viele Sachen, die war schlicht und ergreifend nicht da. Und deshalb hatten wir eigentlich gute Lebensmittel. Bei der Gemüsegeschichte sieht es ein bisschen anders aus. Und beim Getreide, weil die Felder mussten genauso wie heute, wurden ja auch mit Dünger und das versorgt. Und auch diese großen Gemüselieferanten, die es da gab, die mussten auch eine gewisse Anzahl an Dünger und das benutzen. Aber auch da war es wieder, das war so teuer und so schwierig teilweise zu bekommen, dass man da eben extrem vorsichtig war und dass wirklich nur das genommen wurde, damit es irgendwie die Qualität und das Zeug gewachsen ist. Dass ich auch da sagen muss, ja, wahrscheinlich war es viel besser, wie wir damals es empfunden haben. Und das ist ja immer so, im Nachgang merkt man ja eigentlich erst, wie es wirklich war. Mit Mittelabstand betrachtet man das anders. Und heute würde ich sagen, die Lebensmittel in der DDR waren im Großen und Ganzen von guter Qualität.
Nun habe ich was von Richtwerten gehört, also dass es Mengenangaben gab pro Kind mit 50 Gramm Roggenmehl und 10 Gramm Fleisch. Und gab es solche Vorgaben beim Schulessen auch und konnte man die eigentlich einhalten?
Also 10 Gramm Fleisch, das kann ich jetzt nicht sagen. Und 50 Gramm, das war vielleicht aus der schlechten Zeit, so nach dem Krieg, weil die Schulspeisung...
Genau, von da stammen die.
Genau, die Schulspeisung hat ja sehr zeitig angefangen. Man hat ja sehr zeitig gerade in den Städten die Kinder mit Essen versorgt, auf dem ländlichen Bereich nicht so. Und das war ja eigentlich eine Überlebensgeschichte nach dem Krieg. Also eine tolle Sache eigentlich. Zu was Sie sagen, ja, wir hatten ganz, ganz klare Vorgaben. Ich muss aber ehrlich sagen, mein Küchenchef ist leider nicht mehr da. Der hätte mir das bestimmt erzählen können. Und zwar kann ich mich entsinnen, es war maximale Fleischbeilage. Also maximal war 80 bis 100 Gramm. Und diese 80 bis 100 Gramm roh wurden nicht fünfmal die Woche, sondern da wurde eben einmal in der Woche musste es ein Fischgericht sein, einmal ein Wurstgericht, einmal ein Fleischgericht und ein süßes Gericht sollte einmal die Woche dabei sein und dann noch irgendwas mit Eierspeisen oder solche Sachen. Das heißt, was wir heute sagen, dass der Erwachsene nicht mehr wie 600 Gramm Fleisch und Wurst in der Woche essen soll, das haben wir damals stark unterschritten. Und einfach nur, weil ich denke mal, schlicht und ergreifend war das, was der Staat da ermöglichen konnte. Und es war einfach zu wenig da und da musste damit gut gewirtschaftet werden. Heute sage ich, war gut so. Wir haben nämlich in der Richtung aus dem Mangel wieder für die Menschen etwas Gutes gemacht, was man hinterher sieht. Denn Allergien oder Nahrungsunverträglichkeiten in der Menge, wie wir sie heute hören. Ich habe ja eine Koch- und Kulturwerkstatt, wo ich arbeite und habe jede Woche mit neuen Leuten zu tun, wo wir gemeinsam kochen und ich immer abfrage. Und diese Allergien und Unverträglichkeiten, muss ich ehrlich sagen, die gab es so massiv wie heute in keinster Weise. Und ich glaube, das war, weil wir so naturbelassen, vielleicht ein bisschen Mangel, also nicht so alles verfügbar ständig, Aber zum Schluss war das wahrscheinlich gesünder, wie diese heutige ständige Völlerei, dass alles und immer vorhanden ist.
Naja, nun bringt das Jahr ja auch so etwas mit, dass wir im Winter nun mal keine Möhren haben, jedenfalls nicht auf dem Feld. Also sowas früher. Das heißt, der Jahreszyklus an sich bringt ja auch Mangel mit sich, gar nicht mal jetzt wirtschaftliche Geschichten. Und das scheint mir sehr traditionell gewesen zu sein, denn über Jahrhunderte haben Bauern und Menschen ja diese Art von Ernährung mit sich getragen. Einmal in der Woche Fleisch, meistens sonntags der gute Braten, am Freitag dann den guten Fisch, der ja auch sein soll mit seinen guten Zutaten, dann der Eintopf aufs Feld gebracht, hört man oftmals, ja, und dann bin ich mit der Kanne los und habe dem Vater einen Eintopf aufs Feld gebracht, wo eben dann die guten Kartoffeln drin waren und ein bisschen Fleisch vielleicht. Wie ausgewogen würden Sie denn die Schulspeisung empfinden? Ich habe das jetzt als sehr ausgewogen empfunden, weil Sie sagen, da ist was Süßes bei, da ist mal Ei dabei, da ist Fisch dabei, da ist Fleisch dabei. Ist das ausgewogen gewesen? Nicht mal vielleicht von dem, was es nicht gab, sondern welche Gerichte angedacht waren?
Ja, ich würde sagen, ja, das war's. Das war's wirklich, weil einfach Essen soll bunt sein, sage ich immer, wenn ich mit meinen Leuten rede. Sage ich, wie sollen wir essen, wie sollen wir gesund essen? Esst einfache Gerichte, die so wenig wie möglich veränderbar sind, also die keinen großen Brimborium drumherum machen, und esst bunt. Und esst einfach von jedem das und esst vor allen Dingen das, was in der Jahreszeit natürlich da ist. Und das, was es eben nicht gibt oder was nicht natürlich zu der Jahreszeit saisonal reinpasst, das ist unser Luxus. Und den gönnen wir uns und den essen wir. Und früher war das eigentlich gar kein Thema, weil wenn wir in der Schulspeisung im Winter Gemüse gemacht haben, gab es ohne weiteres die Bohne aus dem Frost, weil auch sowas wurde bei uns in der DDR gemacht, dass es Frostgemüse, Erbsengemüse, Mischgemüse gab. Aber wenn wir an frisches Gemüse gedacht haben, haben wir unendlich viel im Winter Möhren, Porree, Sauerkraut, Weißkraut, Rotkraut, ohne Ende. Das wurde im Winter verarbeitet, gerade in großen Mengen, ob als Gemüse, ob als Salat, je nachdem, was es gab. Und das gab es dann eben im Winter. Und ab und an gab es mal, ich nenne es mal so, ein Leckerli, was dann der Küchenchef besorgt hatte, weil er so gute Beziehungen hatte. Und diese ursprüngliche, natürliche Nahrung dann zu essen, wenn sie für uns Menschen verfügbar ist, das ist ernährungspsychologisch und auch vom ganzen Gedanken, worüber wir heute uns große Gedanken machen, war das eigentlich ganz natürlich einfach da. Und deswegen denke ich, ja, die Ernährung, die war ausgewogener, wie häufig heute, weil das Problem sind nicht unsere Lebensmittel, das Problem sind ja die ganzen Zusatzstoffe, der ganze Zucker, die ganze Chemie, diese hochverarbeiteten industriellen Lebensmittel, die heute möglich sind, die einfach in zu großen Mengen verzehrt werden. Das ist schon eine tolle Sache, dass wir sowas haben, aber es dominiert zu sehr. Wir können uns dann gern nochmal über Lieblingsgerichte unterhalten, die ich so aus meiner Kindheit und dann auch aus meiner Arbeit als Küchenchefin erfahren habe. Da gab es schon Sachen, na klar, die Kinder hätten viel lieber jede Woche Nudeln mit Spirelli und Nudeln mit Wurstgulasch und einmal Plinsen und einmal Milchreis. Und da wären die Kinder durch gewesen. Und wenn wir denen dann saure Eier gemacht haben oder eben einen Weißkohl-Eintopf mit Weißkraut, und damals gab es noch keinen gemahlenen Kümmel, sondern diese Kümmelkörner. Mhm. Ach, und wie viele Kinder haben diese Kümmelkörner und heute noch haben sie davon Trauma. Ne? Also das ist, ich will das nicht alles gut reden, aber es war einfach so, dass die Speisepläne, die wurden abgestimmt. Wir hatten ganz klare Vorgaben. Da gab es ja auch eine deutsche Gesellschaft für Ernährung, das gab es ja genauso zu DDR-Zeiten. Und die Kindergärten, die Schulen, die Kantinen haben klare Vorgaben bekommen, wegen Würzen, wegen Mengen, vom Ablauf her. Also das war nicht einfach irgendwie eine wahllose Geschichte. Da war ein System dahinter. Mhm. Und das war nicht das Schlechteste, weil es war zwar auf einem gewissen Mangel aufgebaut, aber dadurch eben sehr effizient und ausgewogen. Und ganz ehrlich, dass ein Essen schmeckt, hängt eigentlich immer von der Handwerkskunst und von der Leidenschaft und dem Wollen des Kochs abhängig. Man kann so ziemlich aus allem was Leckeres machen.
An welche Gerichte erinnern Sie sich denn noch gut? Was waren so typische DDR-Schulessen? Jägerschnitzel.
Ja, also das klassische Jägerschnitzel. Das musste mit Mischgemüse gemacht werden und das Mischgemüse wurde gerahmt. Also da kam Milch und Mehlschwitze dran, weil es zum Jägerschnitzel keine braune Soße gab. Und dazu gab es Kartoffeln. Dann haben wir schon mal gerade die sauren Eier genannt. Die wurden ja auch unendlich viel gegessen. Was die Kinder geliebt haben, war Milchreis und Milchgrieß. Da habe ich noch ein persönliches Erlebnis. Mein erstes alleine gekochtes Essen für eine Schulspeisung für 1800 Kinder. Das war Milchreis. Ja, an was denke ich noch? Ich denke an den klassischen Wurstgulasch. Ich denke an die DDR-Tomatensoße, die meine Kinder heute noch lieben. also Nudeln mit dieser DDR-Tomatensoße, die nur mit Tomatenmark, Piment, Lorbeer, ein bisschen Speck und Zwiebel und Wasser gemacht wurde. Und die hat so einen Geschmack der Kindheit, der geht nicht mal bei meinen Kindern, na gut, die sind mittlerweile auch Ende 30, ist ja immer noch da und bei mir auch. Ja, also diese Tomatensoße, was fällt mir noch ein?
Tote Oma.
Mhm. Grützwurst. Also Grützwurst. Mit Grützwurst oder auch Leberwurst. Leberwurstfülle oder Grützwurstfülle. Sauerkraut und Kartoffeln dazu. Naja, das ist ein Essen, das liebt man oder das hasst man. Aber ich glaube, da haben viele Kinder eher die Zähne gehoben. Und vielleicht noch was Interessantes. Damals gab es ja wirklich nur ein Essen. Wir hätten es nicht geschafft, ein Wahlessen zu geben. Es gab nur eine Wahl. Du isst oder du isst nicht. Das war die Wahl beim Schulspeisungessen. Ich finde es auch betrachtlich, dass ja so gut wie alle Kinder mitgegessen haben. Das waren bestimmt 80-90%, weil ja ganz wenig Frauen tatsächlich nicht gearbeitet haben oder Teilzeit gearbeitet haben. Also wurde in die Schule gegangen. Und auch bis zur 10. Klasse sind wir essen gegangen. Ich kann mich nicht erinnern, dass wir da zum Essen nicht gegangen sind. Wir haben vielleicht nicht immer oft gegessen, aber es wurde zum Essen gegangen. Das Essen kostete 55 Pfennige. Es gab eine Essenmarke für die Woche. Die musste auch aufgehoben werden, auch wenn die dich gekannt haben, hattest du die Essenmarke nicht, hast du kein Essen mehr bekommen, wenn du sie versiegelt hast oder vergessen hast. Und dann wurde gegessen und unsere Eltern wären böse geworden, wenn wir das nicht gemacht hätten. Mal einen Tag schwänzen, kein Problem. Aber im Großen und Ganzen war das völlig normal. Wir hatten unsere Essenpause, die war festgelegt, haben uns angestellt, waren essen und gut.
Und Kompott gab es ja auch immer dazu. Mir hat jemand gesagt, der sich erinnert hat und dann auch aufgezählt hat und gesagt hat, ja und vor allen Dingen die kurzen Macaroni, das war gerade schön, dass wir nicht diese langen Spaghetti hatten. Der sagte, sehr kindgerecht fand er das Essen damals.
Die kurzen Macaronis, genau. Mhm. Spaghetti, kann ich mich auch, war weniger da, aber die flutschten so schön und machten so schön die Kindermünder und die haben damit so schön rumgesaut. Da war meine Hilde dann immer völlig empört, wie es im Speisesaal aussah. Gut, ja, die kurzen Macaronis, die gibt's ja jetzt noch, Macaroni-Chips, die mögen ganz viele. Oder Spirellis ist auch eine ganz tolle Geschichte, die da wirklich beliebt waren.
Gab's denn auch Salat und Obst?
Also ich bin mir nicht mehr sicher, ob es zu jedem Essen Obst und Kompott gab. Das weiß ich nicht mehr ganz so genau. Aber ich sehe mich Quark einrühren. Mhm. Joghurt war nicht Mode, Joghurt gab es ganz selten. Aber ich sehe mich Quarkspeisen, die berühmten bunten Quarkspeisen. Und den Quarkspeisen Geschmack zu geben, ob mit Apfelmus oder mit Früchten oder wenn eben nichts da, das zu pürieren, das war immer schon spannend. Kompott, das legendäre Apfelmus, aber genauso auch Apfelspalten und etwas ganz Schreckliches für mich persönlich war Kürbiskompott. Sie müssen mal DDR-Kinder fragen, ob die Kürbiskompott in der Schulspeisung und Rhabarberkompott mit Vanillesoße. Fand ich persönlich auch, das ist nie gegessen worden von mir. Das ist immer verschwunden in der Tonne. Na, aber Kompott gab es und es gab auch Obst. Und beim Obst war es ganz klassisch. Es gab Äpfel, es gab ab und an Birnen, ganz nach der Jahreszeit. Und alles das, was reichlich verfügbar war, was in diesem Jahr die Saison hergegeben hat, das haben die Betriebe und die Schulspeisungen bekommen. War eben wie dieses Jahr, wenn es keine Äpfel gab, dann gab es ohne DDR keine Äpfel. Weil im Ausland einkaufen, wenn, dann sozialistisches Ausland, ansonsten war es ja nicht möglich. Aber es gab Obst, aber nicht, dass jeden Tag und immer dabei war. Salate überlege ich auch. Also Feldsalat, Eisbergsalat, diese Pflücksalate, die es heute gibt, die gab es nicht. Aber was es gab, eben jahreszeitlich, Kopfsalat. Und der Kopfsalat wurde in der DDR mit so einer Zitronenwasser. Das war kein Dressing, wie wir es jetzt kennen, so schön dick mit Öl und Essig und Salz und Senf, sondern das war ein Wasser mit Zitronensaft und ein bisschen Öl, Salz und meistens meiner Meinung nach ziemlich viel Zucker dran, weil ich fand es immer zu süß. Und da wurde der Kopfsalat durch diese Marinade gezogen und da gab es häufig Kopfsalat. Und im Winter eben klassisch. Weißkraut, Möhre, Rotkohl, das waren so die Klassiker im Winter.
In welchem Zeitrhythmus hat sich das Essen wiederholt? Also wann fing man denn wieder, ich sag mal, von vorne wieder an?
Da habe ich auch überlegt, ob ich da noch eine Idee habe von früher. Ich denke mal, es waren 4 Wochen. Nach der Wende war ich ja dann auch. Ich habe dann ja weitergearbeitet und hatte dann eine Kantine mit unter meinen Händen. Da waren es dann 6 Wochen. Aber DDR-Zeiten, da habe ich auch im Vorfeld nachgedacht, alle 4 Wochen hat sich es wieder überholt und dann aber natürlich auch saisonal angepasst. Aber die Klassiker, wie Jägerschnitzel, wie Wurstgulasch, wie Nudeleintopf, die Kinder haben Nudeleintopf geliebt, mit Hühnchenfleisch. Und wissen Sie, wie toll das ist, wenn man für 1800 Kinder Hühner abkochen muss und abpopeln und die Haut abziehen und dann schneiden, Wissen Sie, wie viele Lehrlinge da dranhängen und wie lange sie da Dienst haben? Mhm. Na, aber das wurde eben, kam nicht aus der Retorte, sondern das wurde eben wirklich frisch vor Ort gemacht. Da hatten wir 6 Kessel, da wurden die Hühner reingehauen. Und meistens war das so, die wurden Tag vorher gemacht. Und der Spätdienst, der in der Gaststätte war, da war an dem Tag 2 Lehrlinge mehr da. Und dann haben wir da gesessen und haben da eben die ganzen Hühner abgepopelt und das Fleisch geschnitten. Also in dem Sinne merken Sie vielleicht schon wieder, was war unsere Küche, die Kinderküche oder überhaupt die Schulspeisung und Kantinenküche, war relativ frisch, wo wir heute viel mehr auf so Fertigsachen und vorbereitete Sachen zugreifen.
Milch gehörte ja auch zur Schulspeisung. Das gab es zwar nicht im Essensaal, sondern ich denke da an diese Frühstücksmilch, Fruchtmilch, Schokomilch.
Erdbeermilch.
Erdbeermilch. Gab es denn zum Mittagessen auch was zu trinken? Wenn ja, was denn?
Da muss ich jetzt passen. Ich überlege, ob da in der Ecke hinten so ein Kanister mit Tee stand. Aber es war nicht üblich, dass da ein Getränk dabei war. Mhm. Weil das kann ich mich nicht entsinnen, würde ich sagen, nein. Aber in den Schulen selber oder im Hort, da hatten wir so eine Teeecke. Und die Milch, das ist der Klassiker. Ich weiß gar nicht, was die Milch, also ich habe mich entsonnen, 20 Pfennige. Da hat man Milchgeld einkassiert und da konnte man wählen. Und das aber mit dem Schoko und Erdbeer, das war wirklich dann erst in den 70ern. Das war Mitte der 70er, wo das möglich war. Und ich bin mir ganz sicher, dass die Schokolade und auch der Erdbeergeschmack, da wurde schon gezaubert. Da war bestimmt keine echte Schokolade drin und keine echte Erdbeere. Aber diese Milch jeden Tag, das war es. Ne? Die Kinder sollten Milch trinken, war ja lange Zeit wegen Kalzium und dass Kinder jeden Tag ein Glas Milch trinken. Und dafür hat der Staat gesorgt, das war ihm wichtig. Und da wurde die Milch jeden Tag gegeben. Natürlich waren wir Kinder, wie das immer so ist, wenn man das jeden Tag hat, nervt das. Und dann wollte man das auch nicht. Und manchmal haben wir es auch hinter den Busch geschüttet. Also so wie alle Kinder, wenn man das jeden Tag, wenn man seine Milch trinken. Und wir haben schon getan, aber ich weiß gerade, wo wir dann größere Schüler waren und sowas, da war man dann cool, brauchte man nicht mehr. Aber eigentlich, wenn wir es heute überlegen, ne, war schon nicht von der Hand zu weisen, den Kindern jeden Mittag ein relativ frisch gekochtes Essen anzubieten, eine Milch anzubieten, eine Möglichkeit, etwas Warmes zu essen. Wir wissen ja, wo wir heute stehen. Und viele würden sich wünschen, dass es wieder ist. Mit einer Einschränkung. Es gab ein Essen. Und unsere Kinder heute und die Ernährungsgewohnheiten haben sich so massivst geändert, dass es ungleich schwieriger werden würde, Eltern und Kinder und ich sag mal die Öffentlichkeit oder den Staat da zusammenzubringen. Da gebe ich mir keine Illusionen. Man kann das nicht zurückholen. Man müsste teilweise neue Wege gehen.
Jetzt hört man allerdings auch immer mal Aussagen, dass das Essen eben nicht so geschmeckt hat. Manche haben gesagt, oh, da habe ich mir lieber was am Kiosk geholt von den 55 Pfennig. Von zerkocht bis, oh, da waren Fettbrocken im Gulasch.
Ja.
Oder es ist einfach nicht so lecker. Was glauben Sie, wie kommt denn das zustande?
Meine Idee dazu wäre, ich hatte Ihnen ja am Anfang gesagt, wir haben 900 Essen in Thermokübeln um 10:30 oder um 11 auf die Rampe gestellt, fertig abgefüllt. Mhm. Wenn Sie früh um 6 anfangen zu kochen, um 8:30, 9 anfangen, die ersten Kübel abzufüllen, dann stehen die bis um 11 an der Rampe, dann werden sie abgeholt und von den Schülern, von denen, wo eben keine frische Küche war, wo das Essen aus Kübeln ausgegeben wurde und dann stand das 3-4 Stunden. Da können Sie sich vorstellen, das kann nicht die Qualität gehabt haben, wie die Kinder, die zu uns in die Wohngebietsgaststätte Freundschaft gekommen sind und dann vor Ort das Essen ausgegeben bekommen haben, was wir im Hintergrund immer nachproduziert haben. Und deswegen gibt es da auch nicht schlecht und gut, sondern wer eine Küche im Haus hatte, wer relativ frisch gekochtes Essen hatte und sie hatten eine Köchin, die Bock und Lust hatte, dann hat das Essen geschmeckt. Aber dass sie 300 Kindern 5-mal in der Woche ein Essen bieten, was immer geschmeckt hat, das schafft nicht mal eine Mutti. Deswegen sollten Fettbrocken, ja, ich denke da gerade an den Gulasch. Ich hoffe, ich hole jetzt nicht zu weit aus. Der Schlachthof in Dresden hat nicht bloß frisches Fleisch geliefert, sondern es gab in den 70er, wurde dann eine Strecke aufgebaut. Die haben dort Essen produziert, tiefgefroren, schockgefrostet. Und dann haben wir in 10 Kilo Blöcken war da fertiger Gulasch. Weil für 1800 Kinder Gulasch zu machen, das haben wir insgesamt nie geschafft. Und dann hat der Küchenchef immer dazu gekauft. Und wenn wir dort aus der Industrie diesen Gulasch bekommen haben, da hatten wir Köche immer die Ansage, macht was draus. Und ja, dort waren Fettbrocken und das drin. Und ja, wenn der Koch die Makaroni zu lange gekocht hat und dann stand dieser Makaroni in diesem Thermobehälter und stand ein paar Stunden und zwar nicht perfekt auf die Minute, dann war da schon häufig Klansch drin. Das ist nicht von der Hand zu weisen. Das ist wirklich so. Und wenn wir ehrlich sind, ist das doch heute mit der Schulspeisung oder auch dem abgepackten Essen auch häufig so. Das Essen verliert immer an Qualität, wenn es so lange vorgekocht wird und ausgeliefert werden kann. Da hat man Stellschrauben, es gut zu machen, aber man kriegt es nie so hin, wie wenn in der Küche gekocht wird. Die Kinder kommen und eine Stunde oder 2 Stunden später essen die das.
Jetzt haben wir schon gehört, 55 Pfennig meist eine Essenmarke. Kann man für solches Geld ein Essen zaubern? Also in der damaligen Zeit, war der Preis realistisch? Auch wenn subventioniert wurde, das ist allgemein bekannt. Liegt es trotzdem nahe auf die Menge umgerechnet? Da kommen ja doch ein paar 55 Pfennig zusammen. Ist das realistisch, davon zu kochen?
Nein. Einfach nein. Einfach konsequent nein. Die ganz genauen Zahlen kenne ich nicht. Das ist auch zu lange her, kann man sich bestimmt recherchieren danach. Aber ich weiß, dass die Kantinenessen, die Schulspeisungsessen, das war eine hochsubventionierte Geschichte, die vom Staat übernommen wurde. Und für 55 Pfennige, dass der Einkauf nie im Leben. Das ging nicht. Weil wenn wir uns so die Preise von der DDR-Zeit angucken, waren die Lebensmittel ja insgesamt, auch die, die wir eingekauft haben, die waren subventioniert. Die waren ganz, ganz heftig subventioniert. Und wenn da ein Brötchen 5 Pfennige gekostet hat und ein 4-Pfund-Brot, also ein 2 Kilo Mischbrot, kostete 1 DDR-Mark und 4. Das ist natürlich für 2 Kilo Brot 1 DDR-Mark und 4 Pfennige. Das Brot war billiger wie das Futtermittel, was wir unseren Gänsen und Hühnern verfüttert haben. Die Eier wurden teurer verkauft, wie wir sie eingekauft haben im Konsum. Und so kann ich einfach sagen, auch beim Fleisch und allem drum und dran, es war subventioniert. Es war ganz hoch subventioniert. Und diese Manpower und die Küchen und der Strom und alles, was da war, da gab es Geld dafür. Das wäre anders nicht machbar gewesen, genau wie wir es heute auch machen müssten. Das kann nur subventioniert werden, heute noch viel mehr wie damals.
Also zum Vergleich, im Altenheim, da darf der Bewohner nicht mehr als maximal 5 Euro kosten an Nahrung.
Ja.
Also Frühstück, Mittag, Kaffee, Abendbrot, umfasst alles. Für wie viel könnte man denn heute ein gutes Schulessen für Kinder zaubern? Also pro Mahlzeit. Was müsste man denn berappen?
Da bringen Sie mich ein bisschen in Schwierigkeiten, weil ich wirklich jetzt die letzten Jahre ja mit Schulspeisung aktuell frisch nichts zu tun hatte. Ich habe bis 2015 im Catering-Unternehmen gearbeitet und wir haben ein Betriebsrestaurant, ein Kammerrestaurant. Und da brauchte ich für ein Mittagessen so in den 2000ern 2,20 Euro bis 2,40 Euro. Das ist aber jetzt ja schon wieder 15 Jahre her fast. So, und ich kann mir heute, wenn ich so ein Mittagessen mache für die Kinder, das ist echt, möchte ich jetzt keine falschen Aussagen machen, wie viel man da braucht, weil natürlich essen die wenig und die Mengen sind nicht so groß, Kindergarten, Kinderkrippe, aber die Lebensmittel selber machen es nicht, Frau Drüger. Die Problematik liegt in den Nebenkosten für das Personal, für den Strom, für das Abwasser, für den Fettabscheider, für alles, was da drumherum ist, für die Gerätschaften, für die Reparatur der Gerätschaften, für die Aufträge, dass das jederzeit die Wartungsaufträge, der Transport des Essens. Unheimlich viel Geld kostet der Transport. Dann muss vor Ort ja 1 bis 2 Leute abgestellt werden und, und. Also diese Nebenkosten sind ein viel, viel größerer Block wie die reinen Lebensmittelkosten. Weil auch wir jetzt, wenn auch viele schimpfen, muss ich immer noch sagen, guckt euch in den umliegenden Ländern um, guckt euch die Lebensmittelpreise in den anderen vergleichbaren Staaten um. Wir sind immer noch sehr gut gestellt, wenn man das auch nicht hören will. Aber meiner Meinung nach sind wir immer noch in der Lage, uns ein gutes Essen zu kochen und gut zu versorgen mit den Preisen, die wir jetzt haben. Aber das ist, glaube ich, gerade eine unpopuläre Meinung, weil ja überall gesagt wird, es ist alles zu teuer, das Essen ist zu teuer, das Essen ist zu teuer. Wo ich dann wieder dagegen sage, dann kocht doch wieder die einfachen, normalen Gerichte, dann kocht doch einfach frisch, dann macht euch doch nie so einen Stress mit dem Ganzen drumherum und legt euer Augenmerk auf das, was ihr da wollt. Das geht und niemand muss 5-mal in der Woche Fleisch und Fisch haben. Niemand. Und ist eigentlich auch gar nicht gesund. Und wir verarbeiten eh viel zu viel Zucker und zu viel Fett, tierische Fette und alles so. Also meiner Meinung nach, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wie viel Wareneinsatz nötig ist. Ich weiß nur eins, der Wareneinsatz ist die geringste Summe der Kosten für eine gute Versorgung in Kindern und Kindergärten.
Sie geben ja heute in Ihrer kleinen Schenke in Kuhnewale, so heißt ja Ihr Lokal, Ihre kleine Schenke, auch Kurse für Kinder unter anderem. Was vermitteln Sie denen und auf was können wir dann vielleicht alle auch achten für gutes Essen?
Ich gehe in 2 Schulen, koche dort GTA, mache auch Kinderprojekte, Schulprojekte mit Kindern, vom Honigprojekt, Kartoffelprojekt, Apfelprojekt. Da gehe ich zu Kindern in die Schulen. Bei mir im Haus koche ich eher mit den Erwachsenen und ab und an sind Kinder mit dabei. Und was ich gerne vermittle, was ich den Eltern gerne sagen möchte, bitte sorgt dafür, dass eure Kinder frühzeitig ein Messer in die Hand bekommen, einen Schäler in die Hand bekommen, dass sie euch mithelfen beim Essen. Esst einfach und bodenständig. Kocht bitte in der Woche wieder ab und an eine Kartoffel. Nicht jede Woche 3-4 Mal Nudeln. Lass die Kinder teilhaben, wie Essen herrichten geht. Und selbst ein Quark mit Kartoffeln und Leinöl, ein wunderbares Essen, was in unserer Region ja super gerne gegessen wird. Die Kinder müssen einfach eher mit einbezogen werden und das einfach nur mit helfen lassen. Und was ich bei den Kindern merke, dass die motorischen Fähigkeiten von einem Apfel schälen, einen Apfel schneiden, obwohl jetzt erzähle ich gerade Quatsch, weil die Kinder sollen gar keine Äpfel schälen, denn 70% der besten Nährstoffe stecken ja unter der Schale. Aber zurückzukommen, die Kinder können zu wenig. Die Eltern muten ihnen zu wenig zu oder es wird schlicht und ergreifend zu Hause selten gemacht. Und die gute alte Schnitte von einem schönen Brot, nach Möglichkeit ein Brot, was nicht so viel Weizen drin hat, sondern eher ein paar Körner, ein bisschen Dinkel. Also einfach ein Brot, was der Familie schmeckt oder zwei verschiedene in der Woche. Die gute alte Schnitte zum Abendbrot mit einem Käse, mit einem Quark, mit ab und an einer guten Wurst vom Fleischer, bitte nicht aus der Kühltheke, nicht die, die schon geschnitten ist und behandelt ist, dann lieber weniger und das dann mit Genuss. Die saure Gurke auf dem Abendtisch im Winter, fermentiertes Gemüse zu essen, also wie wir es früher gemacht haben, das Glas saure Bohnen, den Salat und nicht im Winter einen Eisbergsalat zu kaufen, sondern lieber mit den Kindern einen schönen Möhrensalat zu machen. Also einfach sich wieder so an den einfachen Dingen orientieren und die Möglichkeiten, die wir heute haben, diesen Überfluss, den auch ich unheimlich genieße, den sollten wir als Luxus und als Zugabe sehen. Und dann funktioniert das eigentlich. Und bitte, bitte die Kinder heranführen an Essen. Was mir am allermeisten Sorgen macht, dass man heute so befindlich ist, dass die Kinder, das esse ich nicht. Das esse ich nicht, das mag ich nicht, das will ich nicht, das muss ich nicht. Ich weiß nicht, ob das zielfördernd ist. Und meiner Meinung nach können wir Eltern und Großeltern viel dafür tun, dass die Kinder wieder ein bisschen zur Natürlichkeit, zu natürlichen Produkten und dass sie es mit Lust und Freude schmecken. Den Weg müssen wir Erwachsenen denen bereiten. Wenn ich das will, wenn ich das genieße und meine Kartoffel mit meiner kleinen Flora schäle und wir nehmen uns eine kleine Ecke Butter drauf und sie guckt mich an, aber Oma, ein Krümelchen Salz darf ich noch drauf machen. Dann, wissen Sie, genießen. Essen ist Genuss. Essen ist kein Stress. Das ist ein Muss. Aber wenn es Genuss ist, dann kann uns nichts passieren. Dann tun wir die Kinder auch da gut hinführen. Alles, was mich glücklich macht, tut mir gut.
Ja, Frau Arnold, dann danke ich Ihnen für den leckeren Eintopf an Wissenswertem. Vielen Dank vor allen Dingen für so viel Liebe zum Genuss und auch für Ihren Einsatz für Gutes im Essen. Vielen, vielen Dank, dass Sie mein Gast waren.
Ja, vielen Dank. Ich sage immer, lasst uns einfach kochen und einfach essen. Ich danke Ihnen, dass ich heute da sein durfte. Und ich finde toll, dass es Ihre Sendung gibt. Es wird irgendwie gut, mal wieder so in den alten Geschichten zu rühren. Nie mit Wehmütigkeit, aber einfach mit im Lächeln und mit so im Ei. Und dann kommen wir doch zu dem guten Spruch, es war nicht alles schlecht. Danke Ihnen, tschüss.
Das war unser Exquisit-Podcast zum Thema Schulspeisung in der DDR. Vielen Dank, dass Sie uns gelauscht haben. Den nächsten Podcast gibt es in einer Woche. Und jederzeit auch in der App der ARD Audiothek. Da finden Sie auch Unheimliche Heimat. Gruselgeschichten auf der Spur. Einen Podcast von MDR Sachsen. Und wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, schreiben Sie uns gern eine Mail an exquisit@mdr.de.
Exquisit, ein Podcast von MDR Sachsen. ARD.